Es ist Dwitzwoch. Ihr kennt das sicher auch. Außer dem Fußball und dem Reisen und dem Groundhoppen habt ihr keine anderen Hobbys und eine Freundin ja sowieso nicht. Jeden Monat bleibt viel zu viel Geld auf dem DKB-Girokonto liegen und ihr wisst einfach nicht, was ihr mit den Unmengen an Kohle machen wollt. Klar, ihr könnt natürlich in Sky oder DAZN oder RTL Plus investieren oder je nach ideologischer Ausrichtung in den Jahresvorrat an Schokotalern und Tennisbällen. Aber wir haben uns gedacht, die Zeit ist reif für ein Dwitz-Finanzspezial. Und so reden wir heute nochmal genauestens über die Oberhausener Kleeblattanleihe, über die neuerlichen Finanzprobleme bei Türkgücü und über die Bonität der 777 Partners. Und damit hier auch die nötige Expertise vor Ort ist, habe ich einen Börsenexperten und Anlageberater direkt am Mikrofon. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Ja, wir wollen mal eine seriöse Folge rausbringen. Lucy hat das Dschungelcamp gewonnen, ne? Lucy hat es geschafft. Glückwunsch hier
an der Stelle. Wie hoch ist der Preis dotiert? Was gibt's denn dafür?
Kriegt man da?
Ja, muss doch was geben, oder?
Diese Sterne kriegt man wahrscheinlich
ja. Nicht. Weißt du, die ist mit 5 Sternen bezahlt worden.
Ja, mit 5 Sternen ist sie jetzt
5 Sterne in der Google-Bewertung.
Google-Bewertung.
Ja. Kann man Menschen bei Google bewerten? Kann man
ja, aber 5 Sterne-Bewertung, das ist für, es ist ja wirklich, also diese Google-Bewertung, das ist ja wirklich ein krasser Faktor, wenn man irgendwie essen geht oder so. Es gibt ja diese Selektionsmöglichkeit ab 4,5 Sternen. Ich wende das oft an, du?
Ja, natürlich. Wobei ich mich immer wundere, warum wird das so grob gefiltert? Du kannst ja, wenn du diese Vorauswahl machst, diese Filter bei Google, dann kannst du ja auswählen, ich glaube ab 3,5, ab 4,0 und ab 4,5. Irgendwie so, ne?
Ja, irgendwie so,
das,
ja.
Und das finde ich, das müsste man schon noch mal ein bisschen... ja, kleinschrittiger sezieren können, denn es ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du bei einer 4,1 oder einer 4,5 essen gehst.
In wie vielen Städten gibt es den besten Lamajun in Deutschland?
Wobei, ich finde es auch geil, dass es alleine in einer Stadt schon x-tausendmal den besten Döner der Stadt gibt. Weißt du, wenn du einfach nur Döner in irgendeiner Stadt eingibst bei Google Maps, dann kriegst du ja immer diese Ausschnitte aus den Rezensionen. Weißt du, dann steht der Name drunter, darunter steht ja der beste Döner der Stadt. Und das steht ja bei so vielen da. Ich gucke auch bei Rezensionen eigentlich auch nie nach den Guten. Man guckt ja immer nach den Schlechten.
Man guckt immer nach den Schlechten und dabei findet man auch oft wichtige Sachen. Weil gerade so in der Gastro ist ja einfach mega wichtig, dass du viele Sterne kriegst. Das ist einfach so. Man entscheidet, also ich glaube, das machen viele Hörer auch so, die entscheiden wirklich nach den Google-Sternen, wo gehen wir jetzt hin. Und dann ist immer geil, Petra. 1A-Bedienung, mega freundlich, super leckerer Salat. Man konnte super sitzen draußen. 1 Stern. Weißt du, weil die checken das doch nicht. Und die ficken dann einfach dein ganzes Unternehmen mit diesem 1 Stern.
Und dann sind die teilweise noch kommentiert von den Inhabern. Ne? Ja. Dann, hallo Petra, ist Ihnen Ihre Bewertung bewusst? Irgendwie sowas, weißt du? Wobei, diese Woche kam ja auch, oder ich glaube, es war sogar letzte Woche schon, wir haben ja auch hier irgendwann mal über den Fall des Bobhauses gesprochen.
Ah, die ja das quasi, Bobhaus in
Winterberg. Die haben ja quasi das Gegenteil als Geschäftsprinzip gemacht. Ist auch eine Idee. Also die sind ja so abgrundtief schlecht. Ich weiß gar nicht, wo das Rating gerade steht. Weil einfach übertrieben teuer, übertrieben unfreundlich und man muss selbst im Restaurant noch für den Toilettengang bezahlen und sowas alles. Und da hat uns jetzt jemand reingeschickt diese Woche, dass die eine Anzeige geschaltet haben, wo sie quasi genau mit diesem Image spielen. Ja. Klar haben wir die teuersten Pommes und die schlechtesten Bewertungen, aber wir haben auch die beste Aussicht oder irgendwie sowas. Was ja quasi, ja, ist schon allen klar, dass eure Pommes 6,70 Euro kosten, wenn das mal reicht, damit man da vom Berg runter gucken kann.
Das klappt ja scheinbar.
Wir haben ja heute angekündigt, wir reden über Dinge, wo man sein Geld verprassen kann und das Bobhaus in Winterberg gehört wahrscheinlich dazu. Also wer Bock hat für 20 Euro Kaffee und Pommes zu essen, der kann nach Winterberg ins Bobhaus.
Würdest du eher 250 Euro in die Kleeblattanleihe stecken oder ins Bobhaus?
Ja, wir müssen mal Olli Kahn mal fragen, ob der noch Ideen hat für gute Anleihen wie Tipico oder sowas.
Aber stimmt, die Wette ist in sicheren Händen bei Olli Kahn.
In sicheren Händen, ja, das war auch immer geil. Wenn du Olli Kahn über Tipico hast reden hören und du wusstest, ja, Olli Kahn, der war noch nie bei Tipico.
Olli Kahn wird doch niemals in Tipico gehen. Nein. Der wird doch gar nicht klarkommen. Der weiß doch gar nicht, was da los ist im Tipico, oder?
Ja, Salam Aleikum. Wie soll er denn da reingehen?
Im also. Tipico ist auch keiner blond. Das, oder? Niemand ist blond im Tipico. Und warum ist deine Wette bei ihm in sicheren Händen?
Wenn ich meinen Wettschein abgeben würde, also ich würde doch nicht Olli Kahn mit meinem Wettschein zu Tipico gehen
nein,
lassen,
nein,
weißt du?
Nein,
auf gar keinen Fall. Der hat doch auf dem Weg zur Kasse schon den Schein abgeben müssen, ey.
Ja, das
also sehe ich auch. Und dabei meine ich nicht den Wettschein dafür.
Also Olli Kahn sehe ich auch nicht im Tipico. Der war noch nie in seinem Leben im Tipico. Da gehe ich aber mit.
Was hatten wir jetzt noch? Wie sind wir jetzt hingekommen?
Boah, ich habe keine Ahnung.
Wir waren gerade bei sicheren Anlagen.
Ja, sichere Anlage, genau. Sichere Anlage. Ja, Olli Kahn ist auf jeden Fall offensichtlich auch eine sichere Anlage. Das halten wir soweit mal fest. Wir haben zur letzten Folge, ich glaube, man hat es schon häufig gesagt, wir haben so viele Rückmeldungen bekommen wie noch nie. Wir können die hier nicht alle runterrattern, weil dann hätten wir schon 2 Stunden aufgenommen. Wir haben ja keine Zeit. Wir
sind aber ich bin wirklich richtig überrascht, wie viele Leute mit Finanzexpertise uns hier zuhören.
Ja, uns hat ja sogar ein Finanzpodcast geschrieben.
Also Wahnsinn.
Größerer. Wir machen natürlich keine Werbung hier, weil ihr habt ja Kohle, schickt uns mal Finanzen rüber. Dann gibt es ja auch Werbung. Aber... ja, das fand ich auch krass und auch generell, wir haben ja scheinbar richtig viele kleine Themen aufgemacht, auch wir haben super viele Piratenrückmeldungen bekommen, weil Tim gefragt hat, ob es Piraten im Mittelmeer gibt und da kam wirklich Rückmeldung von, also die Range war so, ja, bei Asterix und Obelix ja, war das so.
Das wollte ich gerade sagen, und das ist auch die, wo ich mich gerade noch am ehesten dran erinnern kann, ja. Und das ist für mich meine Top-Referenz, also wenn es bei Asterix und Obelix welche gab, dann...
bis zum, ich studiere gerade Geschichte an der Uni Mainz und dann kam da irgendwie so 1895, war Captain Hook schon unterwegs, solche Geschichten, das war...
Wo war Captain Hook jetzt?
Ja, irgendwo
auf Malta.
Menorca. Menorca.
Der
hatte ein AIDA-Kreuzfahrtschiff überfallen.
Aber da waren die Piraten auch nur im Urlaub.
Ja, stimmt.
Weißt du, die kommen dann von Somalia und machen mal einmal Urlaub im Mittelmeer.
Das ist so geil, wenn die da so beim Live-Cooking sitzen und Rinderfilet essen mit einer Augenklappe.
Und was machen sie so zu Hause bei sich in Somalia? Ich bin Pirat.
Piraten sehen schon assi aus, ne?
Ich finde Piraten...
Kennst du diese Arte-Doku?
Ich habe Piraten zum ersten Mal gesehen.
Arte-Doku, ne, egal. Okay, der Kühlschrank springt an, Tim. Tim hat jetzt einen Kühlschrank.
Ja, das stimmt, das ist mein Neuzugang hier in unserem kleinen Büro. Ich habe einen Kühlschrank.
Hast du kurz vor Schließung des Transfermarkts geholt?
Wir hatten ja hier neu einmal eingerichtet und jetzt ist er von seiner Leihe zurück, voll mit rotem Monster. Hast du das gesehen? Das ist meine Wertanlage.
Ja, ist nicht schlecht. Stylisch, sehr schick, dieser Cola-Cola-Kühlschrank.
Cola-Cola? Cola-Cola?
Ja, Cola-Cola. Ey, hast du gesehen?
Colo-Colo bist du, ne?
Arturo Vidal gesehen?
Dass du bei Colo-Colo jetzt bist.
Arturo Vidal spielt jetzt bei Colo-Colo und es gibt ja immer diese lustigen Spielervorstellungen. Das ist auch so ein Ding, das gibt es erst seit ein paar Jahren, ne?
Das ist vor allem, glaube ich, auch in Südamerika nochmal was anderes. Also in Südamerika, wenn da die Stars, die irgendwann mit 18 nach Europa sind und dann ein paar Jahre für, wie gesagt, Bayern, Inter und Manchester United gespielt haben, und wenn dann die wiederkommen, die quasi einen richtig großen Namen haben, dann sind das ja absoluten Topstars. Klar sind die jetzt Mitte 38, aber können ja noch ein paar Jahre ihren Namen da verkaufen.
Wobei, mir fällt gerade ein, Marcio Amoroso ist, glaube ich, irgendwann mal zu Ares gewechselt, Mitte der 2000er. Da war auch der ganze Flughafen voll. Also da gab es auch richtigen Hype.
Das war immer schon, diese Flughäfen, abgerammelt worden sind. Wie sind wir denn jetzt überhaupt da hingekommen? Du hast
Colo-Colo.
Der Colo-Colo-Kühlschrank hat dich unterbrochen.
Arturo Vidal ist mit dem Hubschrauber eingeflogen worden, ist dann mit dem Pferd durch die Stadt
gegangen, oder?
Mit dem Schwert. Wobei, ist das geil, ey.
Aber so ähnlich wurde damals auch Daniel Farke beim SV Lippstadt verabschiedet. Der ist mit dem Pferd über einen Bruchbaum geritten.
Warum?
Weil er den Spitznamen wegen seiner Frisur Winnetou hatte.
Ach, dann, gibt's auch nicht das hieß Farke ohne Horst oder sowas?
Farke ohne Horst?
Ohne Horst.
Ach so, ja, stimmt. Wow. Ja, das ist dann entstanden, als die britische Presse, als er dann bei Norwich war, gesehen hat, dass er in Lippstadt irgendwann mal auf dem Pferd durchs Stadion geritten ist, was halt bei seiner Abverabschiedung war. Da gab es dann ein paar Presseanfragen, warum das so war, und dann haben die auch ein Lied darauf gesungen und jetzt ist er, glaube ich, bei Leeds gerade. Daniel Farke. Naja, jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Wir waren noch bei irgendeinem Thema. Dann
bei Piraten.
Bei Piraten.
Ja, die Piraten gab es auf jeden Fall schon.
Ich dachte, das wäre was Wichtiges gewesen.
Wie ist eigentlich die Umfrage ausgegangen mit Peter Wright und Senf?
Oh, habe ich nicht geguckt. Sollen wir mal live
reingucken? Ja, guck mal eben rein, bitte.
Ich höre uns ja nicht so oft, deshalb muss ich hier erstmal Witzwoch suchen.
Hä, hast du nicht die Glocke gesetzt?
Muss man die Glocke setzen? Nein, man muss doch folgen einfach.
Keine Ahnung, ist da keine Glocke?
Doch, die ist auch. Und die hatte ich wirklich nicht gesetzt.
Ja, man muss die Glocken setzen. Wir sind kurz vor 10.000
Glocken. Also, damit ich das Ergebnis sehe, ich bin jetzt nicht in unserem Verwaltungsmenü, sondern ich bin ja selber gerade User, muss ich ja noch abstimmen.
Ja.
Wer ist besser, Peter Wright oder Senf? Ja, ich bin natürlich Peter Wright-Fan. Ich klicke für Peter Wright. Ja, war klar, der hat's verloren. Peter Wright mit 38%, Senf 61%. Ach. Ja, das war...
Ach,
das sind noch 14 62? Stunden, aber das ist ja jetzt vorbei, wenn ihr es gehört habt. Also das Ding ist an Senf gegangen. Also Glückwunsch, Senf, zum Gewinn der Twits Open, ja.
Glückwunsch, Senf und Lucy. Und Glückwunsch allen Neuhörern, die uns irgendwie gefunden haben heute. Das bieten wir an. Das bieten wir hier gerade an. Und wir haben eine Rückmeldung bekommen zum Thema Pornos, Tim. Weil das
ist schon die nächste Rückmeldung. Wir waren ja schon fast im richtigen Thema hier.
Wie haben wir es denn? Ich weiß gar nicht. Wir haben letztes Mal, du hast gestöhnt wegen Tennisspieler, ne?
Ich habe nicht gestöhnt. Ich hab den Tennisruf gemacht.
Den Tennisruf. Tim hat den Tennisruf gemacht und wir haben gesagt, falls mal bei euch in der Tasche zufällig ein Porno angehen soll, wie auch immer, man kennt das ja, ne? man hat die Tastensperre nicht drin und plötzlich schreibt das Handy direkt X-Hamster oder so. Du kennst das Spiel, dann bist du drin. Und da hat uns jemand geschrieben, dass er schon mal auf einer Hopping-Tour war und irgendwie, die hatten wohl scheinbar ein Apartment oder so und er ist aufgestanden, hat noch irgendwie Bock zu wichsen, während die anderen schon in der Küche saßen. Hatte aber seine Bluetooth-Box noch mit dem Handy verbunden.
Noch schön vom Vorabend, wo genau, alle noch mit der Lala versorgt worden
genau,
sind.
Ja. Also der Typ hat wahrscheinlich auch die Box mitgebracht, war jetzt der nette Typ, der quetscht die noch irgendwie da rein, nimmt die mit, kümmert sich. Weil es muss ja immer einen geben, der sich kümmert, ne? Es fahren ja immer zwei Leute mit, die wissen genau, ich muss nichts machen.
Wir
haben den Kümmerer dabei und der kümmert sich auch um die Box. Und er wollte einfach, der hatte so viel Stress, der wollte in Ruhe.
Wobei die Bluetooth-Box mitbringen ist eigentlich eher so ein Job für jemanden, der nicht der Kümmerer ist.
Der soll
für jemanden
das mit.
Naja, ich wollte sagen, das bringt eher noch der mit, der bisher nichts gemacht hat und sich denkt, ich muss auch noch irgendwas dazu beitragen, dass das hier ein Erfolg wird. Komm, ich bringe noch eine Bluetooth-Box mit. Also ja. Ich sag mal so, der die Bluetooth-Box mitbringt, der hat selten die Flüge gebucht.
Stimmt, der die Bluetooth-Box mitbringt, dem ist das wichtig, dass alle lange zusammenbleiben, damit er in Ruhe saufen kann noch. Oder?
Ja,
das ist wie der Kokser. Ach, bleib doch noch wach, komm, bleib doch noch ein bisschen. Und der schreibt dann morgens um 4 Uhr, Leute, bist du noch wach? Bist du noch wach? Da weißt du genau, was los war. Hi. Und ja, dann wurde morgens der Porno angeschmissen und plötzlich ging wohl der Ton weg und es brach im Wohnzimmer lautes Gelächter aus. Ja, das lief schief. Vor allem, es ist doch auch so, es kommt ja nicht direkt der Film, sondern es kommt doch diese Werbung vorher, weißt du?
Das
kommt doch erstmal so.
Du meinst diesen Pornhub Sound. Dieses Ding.
Aber es kommt doch oft so dieses, du wickst immer noch auf Pornos, mach dich nicht lächerlich. Ja.
Dürfen wir so reden überhaupt? Keine Ahnung, wir müssen mal diese Folge anklicken, nicht jugendfrei. Dann sind wir diese Folge ab 18.
Aber ihr wisst doch, worum es geht. Du bist erbärmlich.
Ja, das ist ein richtiger Downer, bevor es rund geht, ne? Das ist echt ganz miese Nummer, ey.
Oder kennst du diese Spiele, wo so Monster auf einmal so Pimmel haben? Was soll sich diese Spiele runterladen? Wer macht das?
Vor allem, das gibt es dann ja auch als, wie nennt man das? Wie heißen Kategorien bei Pornos?
Genres?
Sind das Genres?
Ja, ganz normal, oder?
So Teens und Black
ja,
und
sowas. Das ist sowas Genre? Wie Thriller und Science Fiction
und alles. Ist das wirklich Genre? Das kommt mir gerade. Das Wort Genre kommt mir zu gut vor. Ja,
Kategorien nennen wir es dann einfach.
Kategorie. Ja, ist ja auch egal. Wo es aber auch diese wie heißt das, animierten Filme quasi als Kategorie gibt.
Ja.
Diese Schlangenwesen da. Boah, großartig, ey.
Ja, sorry, falls ihr das mit eurer Partnerin hört, tut uns leid.
Boah, richtig unangenehm. Mit Eltern auch, ne?
Ja, mit
richtig unangenehm gerade, ey.
Ja, ich glaube, mit der Partnerin.
Stell dir mal vor, es hat jemand, die Eltern wollten mal hören, ja, was hörst du denn da immer so? Ja, den hier. Und jetzt haben wir hier schon 5 Minuten über irgendwelche Pornhub-Kategorien geredet.
Nee, ich glaube aber, mit den Eltern ist eher unrealistisch. Mit der Partnerin ist schon ein bisschen realistischer. Und jetzt müssen die Männer ja so tun, du bist erbärmlich, Monster, hä? Was redet der da?
Ja, das wäre doch jetzt eigentlich mal eine gute Gelegenheit, mal zusammen drauf zu gucken.
Ja, aber vielleicht mal, gib mal X ein.
Außer wenn ihr jetzt gerade mit Oma guckt, mit Oma hört, dann ist natürlich. Ja, sorry an alle, die gerade Podcast mit Oma gehört haben.
Ja, sorry, Podcast mit Oma.
Es wird ja selbst den einen gegeben haben. Boah, ist das eine unangenehme Situation, die wir jetzt erzeugt haben.
Tut uns leid. Ja, kommen wir von dem Thema, ich glaube, zu einem ähnlich unseriösen Thema, Tim, denn es hat die Finanzgemüter erhitzt. Die Finanzgurus haben sich zum ersten Mal gezeigt jetzt, ne? Die sind rausgekommen aus ihren Geldspeichern oder so, keine Ahnung.
Aus dem Geldtresor von Dagobert Duck.
Hatte der nicht so einen großen Tower nur, wo er immer reingesprungen ist?
Ja. Genau, von dem Sprungbrett.
Hast du viel Erfahrung mit Sprungbrett, Tim?
Nee, überhaupt nicht. Also, wobei, im
bist schon mal vom Zehner gesprungen?
Mir wäre ein Geldschwimmen noch deutlich lieber als im Wasserschwimmen. Ich bin ja kein Schwimmer.
Boah, im Geld zu schwimmen, so hart geht, ist ja so. Das ist ja richtig unangenehm.
Geht überhaupt nicht.
Das ist de facto nicht möglich.
Stimmt, völlig.
Bist du noch nie vom Dreier gesprungen?
Was? Einer ja. Das Problem, also ich habe gar nicht die Angst vor der Höhe, ich habe eher die Angst vor der Tiefe, weißt du? Ich weiß nicht, wie tief das Wasser runtergeht. Und wenn so Wasser, ja, ab so einer Höhe, wo ich weiß, da würde ich safe sterben, bin ich nicht mehr so ganz.
Was ist die Höhe, wo du denkst, dass du safe sterben würdest?
Ja, wenn es so größer ist als meine Körpergröße, wenn ich weiß, ich komme einigermaßen voran im Wasser. Aber wenn ich weiß, Beckenhöhe ist so an die 2 Meter, das heißt, in dem Fall, dass ich versagen würde, würde ich untergehen, da bin ich raus.
Ich hatte mal einen Sprungbrettunfall. Ich bin mal, wollte mal Anlauf nehmen auf so einem Sprungbrett, auf so einem langen, weißt du? Und kennst du dieses, diesen ribbeligen,
nein, ich ribbeligen kenne so Untergrund? Ich kenne aber so x-tausend Internetvideos, wo sich jemand auf so einem Sprungbrett lang liegt.
Boah, und dann bin ich darauf ausgerutscht und bin dann quasi...
Mit dem Arsch noch drauf?
Ja, mit dem Schienbein bin ich über diesen geribbelten Scheiß da gerutscht und dann so kopfüber ins Wasser geflogen. Und das Wasser sah direkt aus wie in Japan, wenn die Delfine jagen gehen, weißt du? So alles rot ist. Und mein ganzes Bein war am Saften wie Sau.
Das ganze Wasser war ja rot
dann. Ja, das war absolut eklig. Das war nur so eine komplette Schürfwunde über das ganze Bein. Also war nichts passiert, aber ich war am Saften wie ein Schwein. Das ist meine Sprungbretterfahrung. Wir müssen das Sprungbrett jetzt aber schaffen zum Kleber, zur Kleberanleihe. Denn da haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und das ist dann in Gänze zu langweilig, glaube ich, wenn man das jetzt komplett zusammenfasst. Weil so diese Finanzexperten finden das, glaube ich, mega interessant. Aber wir müssen ja gucken, das ist ja wie bei Dwitzkids, wissen das. Wir sitzen wieder dran, Tim. Tim sitzt Tag und Nacht am Spiel dran.
Es wird neue Auflage geben. Was peilen wir so an? Um Ostern rum?
Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir es schaffen. Es ist auf jeden Fall jede Menge Arbeit wieder. Wir kriegen auch viel Zuschriften. Also wenn ihr Bock habt, euch eine Frage auszudenken, wie gesagt, Tim hat es ja schon mal erklärt, ihr müsst gucken, dass es auch irgendwie beantwortbar ist. Und,
Ja, wir kriegen halt wirklich geile Fragen rein, wo wir dann aber auch denken, ja, das Spiel soll ja auch Spaß machen und nicht so mega schwierig sein. Und wenn dann 20 Antworten da sind, was so eine gute Anzahl ist, also 15 bis 20 Antworten ist ja eigentlich so das Perfekte. Wenn das aber alles mega schwierig ist, dann ist es ja nicht machbar. Weißt du, dann spielt ihr die Runde und je nachdem, wo ihr da gerade zusammensitzt und versucht, Fragen zu beantworten. Und wenn dann es nicht mal einmal im Kreis geht, dass jeder zumindest eine Antwort weiß, dann ist die Fragerunde ja quasi in einer Minute schon wieder weg vom Tisch. Und das ist ja lame.
Genau, und mit dem Mindset bin ich auch an die Zusammenfassung dieser Kleeblatt-Anleihe gegangen. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, RWO, Rot-Weiß Oberhausen, bringt eine Fan-Anleihe raus und ich habe da gesagt, das klingt doch erstmal gut. Da gab es auch Zustimmung, da gab es tatsächlich auch Zustimmung, aber eher so nicht, ja, aus fußballromantischer Sicht und aus Fansicht.
Sondern aus Podcast-Content-Sicht.
Ist sowas eine Herzensangelegenheit, in dem Zusammenhang ist das gut. Aus Investitionssicht müssen wir da mal noch über ein paar Punkte sprechen und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Punkte zusammengefasst, die glaube ich auch unseren humoristischen Teil hier ganz gut abdecken, Tim. Und zwar kam da einmal die Meldung, Geldanlage ist ein Thema, bei dem jegliche Emotionalität fehl am Platze ist. Man sollte nüchtern die nackten Zahlen bewerten und dann entscheiden, ob die Anlage gut oder schlecht ist.
Ja, genauso bewirbt das Oberhausen ja auch ungefähr, ne?
Ja, es ist faktisch basiert einfach und nimmt jegliche Emotionalität auch raus. Einer für alle, alle für einen, Spaß hoch zwei. Sind die Kleeblätter erfolgreich, gewinnt auch dein Konto. Das klingt schon wieder nach Oli Kahn so ein bisschen.
Voll deinen Wettschein in sicheren Händen. Ja, ja. Das ist echt, also ich würde sogar fast sagen, wenn du jedes Spiel bei Tipico auf Rot-Weiß Oberhausen setzt, dann bist du besser beraten, oder?
Dann ist der nächste Punkt, den man sich bei so einer Investition fragen soll, ist dann, ist es absehbar, dass das Projekt erfolgreich wird? Und da hat ein Hörer es ganz faktisch gemacht, der hat ein paar Zahlen zusammengefasst. Und zwar, wenn 2 Millionen Euro in diese Anleihe fließen, weil die ist ja, glaube ich, auf 2,5 gedeckelt, ne? Also 2,5 können, glaube ich, reinfließen. Ja, ja. Und RWO jährlich 4% Zinsen zahlt, dann haben die Kosten von 80.000 Euro Zinsen pro Jahr plus 1% jährliche Kosten, wahrscheinlich dann für irgendwie Transaktions-, Bankgeschichten, die liegen da bei 20.000 Euro. Die haben für die Auflage des Wertpapiers und für die Verwahrung auch wahrscheinlich nochmal einmalige Kosten von 20.000 Euro den Dreh. Also die haben 120.000 Euro Kosten, haben jetzt letztes Jahr einen Überschuss gehabt von 28.000 Euro. Klingt doch vielversprechend, oder?
Ja, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich fand auch eine Rückmeldung sehr interessant, also ohne, dass ich das jetzt fachlich und sachlich geprüft habe, aber da war so ein bisschen das Credo, rein theoretisch, wenn die jetzt die ganzen Anteile veräußern, dann könnte ja auch eine Einzelperson im Grunde alles für 2,5 Millionen Euro erstmal kaufen und beziehungsweise die Anteile sich sichern. Und wenn es dann heißt, in 7 Jahren, es muss zurückgezahlt werden und Oberhausen wäre dazu nicht imstande, dann hängt ja quasi das Fortbestehen dieses Vereins an dieser Einzelperson, die dann quasi, wenn die sagen würde, ja, ich erlasse euch das Geld aber nicht, sondern ich will das wieder haben, und der Verein muss quasi Insolvenz anmelden und sich gegebenenfalls sogar aus dem Vereinsregister löschen lassen, dann ist das ja ein Risiko, was eigentlich so nicht bestehen sollte.
Genau, es bietet die Möglichkeit, dass ein externer Investor quasi über diesen Schritt einsteigt, weil es gibt keine Grenze nach oben.
Yeah.
Es gibt keine Grenze nach oben. Theoretisch kann einer jetzt für 2,5 Millionen Euro einkaufen. Wie Tim sagt, dann hat er vertraglich ist er festgehalten auf 7 Jahre. Wenn der dann sagt, hier, ich brauche irgendwie das Geld oder nee, ich mache hier alles nicht mit. Im Worst Case kann der Verein dann aus dem Vereinsregister gelöscht werden.
Ja, ja, ja.
Weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Ob das mitgeplant war, also vielleicht weiß es ja jetzt jemand besser, der wiederum auf das auch eingehen kann und sagen kann, nee, das ist so und so abgesichert. Aber wir haben jetzt so ein bisschen unsere Witzkids-Finanzexperten drüber gucken lassen und das Credo ist, keine gute Idee. Also keine gute Idee. Weder für den Verein, noch für die Leute, die anlegen sollten.
Und eine Nachricht kam auch noch, eine ganz wichtige Frage, die man sich vorher stellen sollte, ist, ob die Anleihe vorrangig oder nachrangig ist. Und diese beiden Wörter legen fest, wer bei einer etwaigen Insolvenz das Geld zuerst bekommt. Also man muss immer wirklich gucken, dass es vorrangig ist. Das heißt dann, dass du noch eine Chance hast, das Geld zu bekommen. Die Klebert-Anleihe ist nachrangig. Das heißt, du bekommst quasi als Letzter dein Geld, wenn überhaupt. Yeah. Also das alles zur Geschichte von Rot-Weiß Oberhausen. Ist Liebhaberei. Wenn man so einen Oberhausen-Fan ist, der ein bisschen Kohle hat, 500 Euro rein.
Oder rein
so.
In den Verein, aber
genau.
Also ich... Sagt den Schein Tschüss. Die seht ihr nicht wieder. Vielleicht seht ihr ein bisschen besseren Fußball in den nächsten Jahren, aber das Geld ist weg.
Jemand hat auch geschrieben, dass eventuell aus Marketinggründen ganz bewusst mit dieser emotionalen Schiene gespielt wurde, mit hier sicher dein Geld für dein Konto, weil eventuell die Zielgruppe da jetzt auch nicht so hinterfragungswütig ist, wie jetzt irgendwelche Finanzexperten.
Das habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Es ist schon ein krasser Schritt, 250 Euro als kleinster Anteil ist schon eine Menge Geld für jemanden, der jetzt noch nicht so lange im berufstätigen Leben steht und das dürfen in Oberhausen jetzt auch nicht alle sein. So, weißt du, das ist jetzt auch noch so ein Thema. Ja, ansonsten ist ja auch im Verein nicht alles ganz geil. Also am Freitagabend der SV Lippstadt in Oberhausen zu Gast gewesen. RWO-Szene boykottiert. Hat da
Problem im Trainer, ne?
Ja, Novak raus. Ich weiß nicht, was da genau hintersteckt.
Die haben jetzt eine Stellungnahme geschrieben, kurz und knapp, der Trainer muss raus. Ganz kurz
zusammengefasst. Ja. Also Trainer muss raus. Der SV Lippstadt als Tabellenvorletzter jetzt auch einen Punkt mitgenommen in Oberhausen.
Was die Szene bestärkt in ihrem Statement.
Was mit Sicherheit gerade kein Abbild des guten sportlichen Bildes vom RWO ist, obwohl die ja sogar Fünfter sind. Aber
ja.
Naja, wir halten ja sowieso als nahestehende Person der Regionalliga West weiterhin ein Auge drauf.
Ja, und wir halten auch ein Auge auf die andauernden Proteste gegen den DFL-Investoreneinstieg. Und wir beobachten das ja schon die ganze Zeit, beziehungsweise eigentlich haben wir es auch direkt mit aufgenommen, ne? Als es für jeden noch so, was passiert da? Da sind wir natürlich immer dabei, haben das mit aufgedröselt und jetzt gehen wir natürlich weiter mit. Denn ich weiß nicht, glaube ich, ich habe vor ein, zwei Wochen gesagt, dass das Wording ein bisschen sehr radikal ist und es wird jetzt, die Proteste werden auch radikaler. Es wird
radikalisiert.
Es radikalisiert sich gerade so ein bisschen. Das finde ich jetzt mittlerweile gut. Also da gehe ich mit. Das ist geil.
Das holt mich ab. Grundsätzlich finde ich es auch gut. Ich finde allerdings auch, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man dadurch nicht das Volk verliert, weißt du? Also ich finde, so ein Protest muss wehtun. Deshalb finde ich es immer erbärmlich, wenn Kommentare zu diesen Sachen so ein bisschen das Credo haben. Ja gut, aber jetzt muss ja auch mal gut sein mit Protest. Jetzt müssen wir weiter Fußball spielen. Also wie in allen Protestformen muss Protest wehtun. Also wenn die Bauern die Kacke auf die Straßen werfen, dass man nicht fahren kann, wenn sich die Klimakleber auf die Straße kleben oder so, dann habe ich da immer auch sehr viel Solidarität und denke mir, yo, die müssen halt ihren Punkt klar machen. Das bringt es halt nicht, wenn du nur deinen Leserbrief schreibst, damit kommst du halt nicht voran und genauso ist es ja mit Fußballstadien. Also du kannst in der Kurve noch was an Spruchbändern und gegebenenfalls sogar auch abfackeln. Damit kriegst du nicht das Gehör, was du hast, wenn das Spielgeschehen unterbrochen wird, weil erst dadurch wird das Thema ja auch in einer Berichterstattung zwangsläufig auf den Plan gerufen, dass das jetzt auch besprochen wird, weil du kannst halt dann quasi nicht lückenlos weiter kommentieren, wenn das Spiel nicht unterbrochen ist.
Vor allem und, 32 Minuten lang.
Ja, und das ist halt so der Punkt. Also bei 32 Minuten, wo es dann wohl kurz vorm Abbruch stand, denke ich mir so, ja, da ist dann irgendwann der Punkt, dass so die Leute wiederum genervt sind. Sie denken, ja, jetzt ist aber übertrieben. Also ich glaube, also es war noch im Rahmen, 32 Minuten und es ging weiter, ist ja in Ordnung. Wenn das Spiel jetzt abgebrochen worden wäre, dann glaube ich, hätte man so ein bisschen die Gunst der Leute verloren, weißt du? Wenn da Leute im Stadion sind, die wahrscheinlich eigentlich die Meinung auch teilen und sich auch denken, ey, Investor ist scheiße und ich will hier auch lieber samstags Nachmittag sitzen als demnächst montags um 18 Uhr. Wenn die jetzt aber ins Stadion gehen und da ihr 56 Euro Sitzplatzticket gekauft haben und dann das Spiel aber nach einer halben Stunde abgebrochen wird, wann war das, nach einer Stunde oder so, ne? Ja, ist ja egal, wenn das Spiel auf jeden Fall beim Stand von 0-0 abgebrochen wird, Ticket verfällt, weil ist ja schon was gelaufen und sowas alles. Ja, dann glaube ich, verlierst du ein paar Leute und das ist ja auch nicht im Sinne des Protestes.
Ich finde auch, es ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grat und alle Fanszenen können es auch nicht gleich machen. Also zum Beispiel jetzt, ich schätze mal einfach ein, dass so
Alleine schon, weil in Heidenheim durchs Netz keine Tennisbälle passen.
In Heidenheim passen keine Tennisbälle durchs Netz. Und ich glaube zum Beispiel, Hansa Rostock oder so kann einen Protest anders aufziehen als Bayern. Also was das Publikum angeht.
Ja, gerade, ja, klar.
So Hansa Rostock ist natürlich das beste Beispiel. Selbst, also wenn Hansa Rostock die Fanszene sagen würde, keine Ahnung.
Wir scheißen alle auf den Platz in der 80. Minute.
Ja, dann. Oder die können ja einfach für irgendein Thema mobil machen.
Dann rennen da alle drauf auf den Platz, so, dann kannst du davon ausgehen.
Ja, die können ja einfach für irgendein random Thema mobil machen. So, wir haben keinen Bock mehr auf diese Fahrradstraßen. Dann kannst du aber wissen, dass in Anklam am nächsten Tag irgendwer mit einem Schlagbohrer oder so ein Ding schon aufbaut. Weil das ist ja einfach völlig egal. Aber bei Bayern und Dortmund, da ist das Publikum nochmal anders. Da sind auch viel mehr Leute, viel mehr Strömung, die zusammenkommen. Da muss man immer so ein Fingerspitzengefühl haben, inwieweit man den Protest rauskitzeln kann. Weißt du, wie ich das meine? Wo ist so der Punkt?
Na, inwieweit man, also da ist halt die Spitze des Eisbergs schneller erreicht. Weißt du, wenn du in Rostock oder auch in Dresden oder auch bei Union sagen würdest, ja, wir die nächsten drei Spiele boykottieren wir hier, würden die meisten mittragen. Wenn du das in Dortmund machen würdest, weiß ich nicht. Also da hast du ja schon beim ersten Spiel so Randblöcke irgendwo, die dann versuchen, den Stimmungsboykott aufzufangen. Und sagen, naja, unsere Mannschaft spielt ja hier gerade um Platz 5. Das ist ja wichtig.
Ja, und dadurch, dass es auch so viele Strömungen gibt, das wäre auch bei Gladbach oder so, weißt du, da gibt es so viele Strömungen, ja, jetzt sind die Ultras weg, jetzt können wir mal unseren richtigen Support machen. Das gibt ja Leute, die haben so ein Bild vom Support, wie er stattfinden soll. Also da finde ich auch zum Beispiel Hannover. Hannover zieht sowas immer krass durch, ne? Auch was erstmal so ganzen Proteste gegen Kind, jetzt blenden die Kinder immer mit dem Laserpointer.
Ja, und so. Großartige Videos,
die, ne? Die ziehen das einfach durch. Hannover hat ja dann auch dieses Spruchband, macht denselben Protest nochmal. Alles klar, denselben Protest nochmal und los. Das ist doch von dieser. Genau, von dieser Band, ne?
Cantina-Band.
Aber hat das was mit Star Wars zu tun? Weil die hatten ja letztes Mal schon ein Spruchband. 50+1 schützen, du musst. Ist das. Da kenne ich mich wieder zu
viel. Star Wars habe ich auch keine Ahnung von. Ich kenne diesen Comic-Clip?
Ich habe auch das Gefühl,
Zeichentrick-Clip?
Ich habe das Gefühl, dass Star Wars-Fans auch immer Star Wars-T-Shirts haben, oder?
Die haben eine gute Bindung, eine Fanbindung.
Ja, die haben immer auch Merch. Star Wars-Fans haben immer Merch.
Nee, keine Ahnung, ist das Star Wars? Das ist doch nicht auch Star Wars. Oder?
Weil ich hab
Scheiße, jetzt haben wir wieder eine. Hier so ein ja, keine Ahnung, die Cantina-Band. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre irgendwie sowas wie. So wie Family Guy oder Simpsons oder sowas, da hätte ich das jetzt
rein. Hast du sowas geguckt? Family Guy, hab ich noch nie
Simpsons
geguckt.
Simpsons relativ viel, Family Guy so gelegentlich, aber Family Guy war, es kam irgendwie so ein bisschen zu spät nach Deutschland, wo ich dann so aus diesem Alter wieder raus war.
Ja,
ich meine, was heißt Alter, man, das ist ja auch irgendwie ohne gesellschaftskritisch so, dass man es auch im Erwachsenenalter gut gucken kann, aber irgendwie habe ich da dann keinen Bock mehr zu gehabt. Ich gucke ja auch kein Fernsehen.
Ich habe immer mega gern South Park geguckt, ist glaube ich auch gesellschaftskritisch, ich fand es einfach nur geil, dass sie im Zeichentrick Wichser sagen. Das habe ich als Kind immer mega gerne.
Das ist, geguckt. Ich glaube, das South Park ist so die Gesellschaftskritik, die Hans-Joachim Watzke nicht verstehen würde. Ja, weißt du? Wenn er einfach nur Wichser gesagt wird, das ist mir zu niederschwellig.
Ja, niederschwellig.
Das, weißt du, das ist dann wieder, da muss man da feinfühliger rangehen. Deshalb, für Watzke lieber Family Guy oder Simpsons, da versteht er die Gesellschaftskritik auch.
Ja, Watzke guckt, glaube ich, eher so Traumschiff, oder? Da lebt er ja auch gerade drauf auf dem Traumschiff.
Da habe ich übrigens noch, haben wir letzte Woche darüber geredet, über die albanischen Vornamen von Gjasula. Ne, Jürgen und Klaus Gjasula, beide so, ich würde sagen, so Zweitliga-Karrieren in Deutschland gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo die alles gezockt haben.
Da kennst du dich besser aus.
Ja, ich kann es nicht ganz genau sagen. Gjasula, irgendwie so FSV Frankfurt, Zweitliga oder Kaiserslautern und solche Geschichten hätte ich dir jetzt eingeordnet.
Und das sind Albaner?
Das sind Albaner und ich glaube, die albanisch stämmige Familie auf jeden Fall. Und der Sage nach fand die Oma der Brüder Traumschiff? Wo hat, oder irgendwie diese Doktorserie, wo Klaus-Jürgen Wussow mitgespielt hat.
Schwarzwaldklinik,
ja.
Und das kam ein bisschen zu schnell, oder?
Das kam sehr schnell. Aber durch Klaus-Jürgen Wussow sind die Gjasula-Brüder in Klaus und Jürgen getauft. Ist doch bombastisch, oder?
Ja, das sind die Rückmeldungen,
die wir reinkriegen. Man muss ja auch richtig sicher gehen, dass, ich weiß nicht, wer der Ältere ist, aber dass dann nach Klaus auch noch ein Jürgen kommt, weißt du? Stell dir vor, da käme noch ein Mädchen. Das wäre richtig blöd gelaufen, ey. Dann hättest du die Geschichte nicht erzählen können. Naja, so.
Ja, wir können weiter die Protestgeschichte erzählen. Kaiserslautern ist sauer und hat Zitronen auf den Platz geworfen. Also generell, es gab wieder viele Spruchbänder. Es gab die große Spielunterbrechung in Berlin.
Ich wollte sagen, an diesem Wochenende wurde auch so ein bisschen rausgefunden, was zu Spielunterbrechungen führt und was eben nicht. Also, ich meine, bei uns am Freitagabend in Heidenheim, die Flummis, da habe ich einfach drüber gespielt, ne? Das war ja, also, das habe ich auch nicht erwartet. Das muss ja auch irgendwie ein bisschen unangenehm sein, wenn du mit so einem Fußballschuh auf dem Flummi drauf trittst. Ich meine, so, die waren ja so Tischtennisball groß, hat die den Schiri nicht gejuckt. Also das fand ich ein bisschen überraschend. Vor allem, wenn du so ein Ding an den Kopf kriegst, ist auch nicht geil, glaube ich.
Ich fand den Umgang von Hertha aber top mit diesem Protest, weil ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast. Die haben ja im Nachgang die Mannschaft aufgeklärt. Die Mannschaft hat sich ja vor der Kurve versammelt und der Vorsänger hat referiert über diesen Protest. Ich sag, da werden auch ein paar Hertha-Spieler stehen und sagen, weil die Fußballspiele ja auch nicht die hellsten sind. Aber
stell dir mal vor, du stehst als Hertha-Spieler, der kein Deutsch spricht, du musst das von einem Mannschaftskollegen noch übersetzen lassen. Was meinst du, wie der das runtergebrochen hat? Ja, das kannst du aber mal wissen.
They want it. ja, und ich fand den Umgang ganz cool, weil es gab ja auch dann im Nachgang eine Stellungnahme der Harlequins, glaube ich, dass sie auch geschrieben haben, ja, diese bisschen Spielunterbrechung, das ist jetzt schon gängig geworden, das reicht jetzt gerade einfach nicht mehr. Wir haben bewusst dieses Spiel ausgewählt, weil es halt in der Öffentlichkeit steht, Hertha gegen Hamburg 20:30 Samstagabend, hat geklappt, jeder berichtet drüber und haben auch reingeschrieben, dass sie einen Spielabbruch in Kauf genommen hätten, finde ich krass, das so zu machen. Und ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht, weil wenn es immer radikaler wird, dann gibt es halt auch wenig Möglichkeit noch rauszukommen aus der Nummer, meiner Meinung nach. Yeah. Das ist so der Nachteil der ganzen Geschichte. Dann gab es jetzt, glaube ich, auch ein neues Statement von Fans in Deutschland, wo so ein bisschen auf CVC und Blackstone eingegangen wird. Das sind ja wohl die potenziellen Käufer, Erwerber, wie sagt man das, Investoren, wo dann auch super mit Saudi-Arabien gespielt werden konnte, weil die sind beide von diesem saudi-arabischen Staatsfonds finanziert. Und sobald du irgendwas mit Saudi-Arabien drin hast, kannst du ja loslegen.
Ja, ja, ja. Es ist eine Bühne, um Kritik zu äußern.
Ja, ja,
Eine Einladung.
Da wurden dann aufgezählt, für was man in Saudi-Arabien alles hingerichtet. Ich glaube, wir werden schon locker hingerichtet.
Ja, natürlich.
In Saudi-Arabien, das kannst du aber wissen, ey. Wir würden da schon in irgendeinem Kran hängen wie die Idioten,
ey. Ey, aber ab Folge 9, ey. Ja. Wenn wir bis dahin gekommen wären.
Vor allem dann, das wird ja zum Teil auch live im Fernsehen übertragen und so. Dann
Hinrichtung?
Ja, und solche Geschichten und irgendwelchen Krähen in der Stadt.
Das ist natürlich geil.
Ja, das ist nicht schlecht, ne?
Weißt du, wenn du in Saudi-Arabien so ein Wochenende unterwegs bist und dann fehlt dir für Sonntagmorgen noch ein Kick, dann kannst du eine Hinrichtung reinschieben.
Ja, das ist doch auch geil. Ja, das kann man super doppeln, ne? Ab wann kann man das zählen, so eine Hinrichtung? Muss
90,
ja schon
90 Minuten, ja, so lange wird es nicht dauern.
Nee, das wird relativ schnell
gehen. Also es wird gehängt, ne? Oder was wird gemacht?
Ja, man hängt einen weg. Ja,
wobei, wie schnell stirbt man denn beim Hängen?
Was ist, wenn man den Toten berührt?
Dann kannst du früher gehen. Ja, haben wir das geklärt. Und danach schön Al-Ali gucken.
Ja, genau. Erst eine Hinrichtung, dann Al-Ali. Das ist ein wunderschöner Saudi-Arabien-Plan. Ja, auf jeden Fall holt man sich quasi sinnbildlich Saudi-Arabien dann auch in die Bundesliga rein. Da kann ja auch keiner ein Gegenargument liefern. Ja. Da wären die Gegenargumente ja wirklich knapp, ne?
Bei dieser Geschichte. Wobei Ronaldo natürlich eins wäre, ne?
Ja, Ronaldo wäre natürlich gut. Ronaldo in der Bundesliga wäre super. Hat nicht jetzt Ronaldo gegen Messi gespielt? War nicht irgendwie. Es war doch Riyadh Cup.
War das nicht in Asien irgendwo? Ich habe nur in Asien gab es doch diese.
Ich hätte gerne den Riot Cup. Das wäre doch mal besser, oder?
Ich habe nur gelesen, dass das Inter Miami jetzt einen Riesenskandal gesorgt hat, weil die haben irgendwo ein Testspiel gehabt. Ich glaube in Japan oder Südkorea.
Hongkong.
In Hongkong, stimmt. Ja, ja. In Hongkong, wo sie die Tickets verkauft haben für Abermillionen von Euros und damit die ganzen Hongkonger da mal Messi sehen. Und dann war der einfach verletzt, hat nicht mitgespielt. Und
auf der Bank oder so.
Ja, ja. Das haben sie noch irgendwie aus weiß ich nicht, PR-Gründen haben sie ihn noch auf der Bank gesetzt, damit er zumindest im Stadion da irgendwie ein bisschen in die Kurve grüßen kann. Und so ab 80 Minuten haben die Leute gemerkt, ey, der spielt gar nicht und haben die Mannschaft da ausgepfiffen. Ja, blöde Nummer gelaufen, ey.
Und Asien Cup ist auch noch, ne?
Ach so, die richtig. Also du meinst jetzt.
Das war einmal Riyadh League oder so, habe ich gelesen.
Riyadh League, was ist das denn?
Das ist ein
Jux-Wettbewerb.
Naja, das ist das,
wo Ronaldo Audi Cup oder sowas
gespielt hat.
Ja, Audi Cup ist das doch, sowas.
Ja, sowas.
Ja, das klingt ja. Aber Asien Cup ist ja jetzt.
Ja, ich hab geguckt.
Was?
Mit ein paar Freunden.
Riyadh Cup. Riyadh League. Ja, so wie man.
Auf Beamer haben wir geguckt.
So wie Super Bowl. Das ist auch diese Woche, ne?
Ja, ja.
Ja, ja. Klar, nachts um drei gucke ich Al Nassr, ey. Nee, Asien Cup ist heute am Aufnahme, am Veröffentlichungs-Dwitzwoch sind die Halbfinals. Sowohl beim Afrika Cup als auch beim Asien Cup.
Wer ist noch drin bei Asien Cup?
Bei Asien Cup müsste Halbfinale Jordanien.
Ja.
Iran.
Bin mir ganz sicher, dass hier ein Schnitt irgendwo angesetzt wird. Das ist ja so langweilig.
Das ist ja so unfassbar. Ja, keine Sorge, langweilig. Wir reden jetzt nicht über Leverkusen gegen Bayern nächste Woche, sondern über.
Ich würde direkt weitergehen in die Schweiz, weil in der Schweiz, zur DFL-Geschichte haben wir alles gesagt. Wir bleiben da weiter am Ball. Sehr gespannt. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht?
Es wird sich radikalisiert.
Ja, es muss sich radikalisieren.
Also ne? ich bin mal gespannt. Wir hatten ja sowieso so ein bisschen vermutet, dass die DFL da noch auf Nummer sicher gehen will, was die Abstimmung angeht. Ist irgendwie noch nicht so ganz passiert. Die halten sich sehr zurück.
Es herrscht auch viel zu viel Unruhe gerade, als dass
ja,
man
ja,
das,
ja,
das wäre doch ein also, super Sommerpausenthema.
Es wird ja eigentlich, wenn es so weitergeht, wird es ja auch darauf hinauslaufen, dass es irgendwo mal einen Spielabbruch gibt oder zumindest mal eine ja, oder weitere größere Unterbrechungen. Für die DFL wäre es wahrscheinlich sehr, sehr fatal, wenn sowas in den 18:30 Spielen passiert, ne, da wo richtig die Kohle fließt. Also wenn jetzt vielleicht schon bei Leverkusen gegen Bayern, wenn es da zu Spielunterbrechungen kommt, im März steht ja auch noch Bayern gegen Dortmund an, solche Geschichten, die weit vermarktet werden, weißt du, da Spielunterbrechung, das wird der DFL richtig wehtun. Ja, bei Hertha gegen Hamburg, klar, in Deutschland ist es gut vermarktet, aber da kriegst du ja wenig internationales Fernsehgeld.
Ja, Bayern-Dortmund ist schon das Spiel, wo man sowas aufziehen,
ne,
müsste.
Solche Geschichten, da musst du eigentlich ran, aber...
Ich habe auch eine Kurve im Kopf, die da näher zum Spielfeld steht.
Ja, wenn ich von da oben meine drei Eier werfe, die landen aber den Bayern-Fans in der Nordkurve auf dem Kopf da, ey.
Triff so. Nicht den Falschen.
Das ist auch eine Protestform, ne?
Ja. In der Schweiz war ja auch noch was los am Wochenende. Es war ja in der Schweiz jetzt eine Südkurve gesperrt, ne?
Eine Südkurve?
Ja. Ja. Die Zürcher Südkurve war's.
Die Zürcher. Du hast es fast schon zu gut ausgesprochen.
Die Zürcher.
Ich möchte weiterhin appellieren, dass wir das Deutsch aussprechen. Die Zürcher Südkurve.
Also die Zürcher Südkurve war am Wochenende gesperrt. Nee, unter der Woche war das schon, ne?
Ja, war Mittwoch, ja. Glaube ich. Mhm.
Ja, die Zürcher Südkurve war am Mittwoch, ich glaube, gegen Start Lausanne, ich weiß es nicht genau. Sie war auf jeden Fall gesperrt, ebenfalls von der Kollektivstrafe betroffen. Und man hat sich dann aufgrund mangelnder Gästefans kurzerhand im Gästeblock positioniert als komplette Kurve. Tim hat es schon angeteasert, dass er da Möglichkeiten sieht, dass man die auch woanders hin verlegen kann. So eine ganze Heimkurve ist dann auch so passiert. Die Mutenzer Kurve in Basel war nicht gesperrt. Die Basler haben sich trotzdem entschieden, doch mal... Ich glaube, das ist der Balkon, oder?
Da oben. Stimmt, da heißt
ist das der Balkon?
Ja, es kann gut
Basel
sein.
Basel stand auf dem Balkon. Da gab es guten Support vom
also
Balkon.
Also zu Hochdeutsch Oberrang, ne?
Zu Hochdeutsch Oberrang.
Oberrang Höhe Mittellinie.
Wir haben ein Foto bekommen vom Groundhopper, der quasi neben den saß und hat auch geschrieben, Groundhopper hassen diesen Trick. Ja. Fand ich sehr witzig.
Das ist echt eine bittere Platzfrage.
Das ist so bitter, ne? Ja. Und ja, das war einfach so ein Solidaritätsding. Bei der Mutenzer Kurve bei Basel habe ich gelesen, da gibt es auch nochmal eine neue Stellungnahme und wurde auch angekündigt, dass die da weiter am Ball sind. Also sehr viel Protest gerade hier um uns rum, ne?
Es ist alles am Protestieren, ja. Das ist echt, sind radikale Zeiten.
Es sind radikale Zeiten, da gebe ich dir vollkommen recht. So, willst du denn jetzt erst aus Belgien erzählen oder soll ich von meinem Kurztrip erzählen?
Naja, erstmal müssen wir über Türkgücü reden.
Ach, wir haben Türkgücü noch drin, stimmt. Stimmt. Wir haben Türkgücü noch drin. Für alle Hörer, die uns noch nicht so lange hören, Tim hat ein Türkgücü-Trikot, warum?
Ja, es gibt ja so ein paar Vereine, über die wir hier in aller Regelmäßigkeit sagen wir reden, wenn wir reden sagen, dann meinen wir aber eigentlich uns darüber lustig gemacht haben, nämlich beispielsweise über die Investorengeschichten bei Uerdingen, in der Vergangenheit auch oft Hertha und einer dieser Kandidaten war auch immer Türkgücü, wo wir noch ein bisschen mit mehr Schadenfreude dran waren, weil das einfach kein Verein ist, der jetzt irgendwie über eine Tradition oder eine Fankultur verfügt, über die wir trauern würden, wenn der Verein vor die Hunde geht.
Ach so, aber Tradition, ich weiß gar nicht, den Verein gibt es glaube ich schon länger, ne?
Ist einer der ältesten Immigrantenvereine.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Diese Vision dahinter war nur neu. Und man wollte, glaube ich, relativ schnell die Champions League gewinnen. So war das so gefühlt. Erst wurde das auch so oft genommen, ach, guckt mal hier, der türkische Verein, jetzt schon in der dritten Liga. Und wir haben dann irgendwann mal so ein bisschen, also nicht nur wir, das haben auch gute Sportjournalisten gemacht und wir haben es abgekupfert, mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, dass 50+1 noch ganz gut umgangen wird. Und haben das dann so ein bisschen begleitet, das ganze Thema, ne?
Ja, und haben dann auch den Niedergang von Türkgücü dann auch wieder ein bisschen mitverfolgt. Hatten noch ein bisschen gehofft, dass Türkgücü zumindest dafür gut ist, dann mal das Dante-Stadion wieder zu beleben. Das war irgendwie auch hier und da mal ein Thema, als es wer denn da spielen sollte oder dass die keinen Ort mehr hatten, weil quasi mit 60-2 und Bayern 2 das Grünwalder auch schon mehr als belastet war. Hatten eine Zeit lang Stadionprobleme. Da hatten wir mal gehofft, dass es zum Dante-Stadion reichen würde. Es war dann nur das Olympiastadion, was mir übrigens in der Corona-Zeit dazu verholfen hat, den Ground zu machen.
So.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass es danach dann auch nochmal eine leichtere Nummer wird, aber ich bin da bei einem Corona-Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit, habe ich mich da reingeschmuggelt und bin dann am Mittwochabend gegen Saarbrücken da hingetingelt. Das war jetzt,
ja. Was hast du für Ärger bekommen? Wie kann man in Corona-Zeiten nach München fahren? Ja klar, allein im Auto, allein im Stadion. Gefährlich, Jungs.
Vor allem in der Schüssel da, weißt du? Ja, ja. Ich sitze da bei -7 Grad irgendwo in der letzten Reihe, guck mir die Kacke an, fuck mich über mein Leben ab und dann ist doch wer meckert, dass es unverantwortlich wäre, nach München zu fahren.
Unverantwortlich, dass du da damals alleine hingefahren bist.
Ja, ja. Gut, im Nachhinein war es jetzt nicht die beste Finanzanlage, aber gut, Ground war dann gemacht, weil ich hatte ja Jahre vorher, war es einer der Dinge, wo ich mich sehr geärgert habe, dass ich das Olympiastadion nie gemacht hatte und dann gab es auch Zeitpunkte, wo ich gedacht habe, werde ich wahrscheinlich auch nie machen. Aber gut, hat geklappt. Wir sind jetzt hingekommen, achso, Toguchi, da gibt es jetzt wieder Probleme, also eigentlich ist das ja auch so ein Running Gag, dass es bei Toguchi München Finanzprobleme gibt, jetzt sind sie aber wieder akut.
Ja, da ist irgendwann ein Investor ausgestiegen vor ein paar Monaten und die haben jetzt auch schon, ich glaube, zweistellig Spieler verkauft, beziehungsweise zweistellige Anzahl an Spieler sind gegangen. Da geht es wieder drunter und drüber. Man ist zwar noch so ein bisschen, ich glaube, man ist zwar noch zahlungsfähig, man konnte noch alles irgendwie ausgleichen, aber die SZ hat, glaube ich, geschrieben, zahlungsfähig, aber handlungsunfähig.
Das ist eine schöne Überschrift, sonst ist es oft das Gegenteil der Fall.
Ja, ja, das ist eine schöne Überschrift und ja, die Süddeutsche hat da so ein bisschen aufgezählt, was da gerade schiefläuft. Fand ich eigentlich hier und da ganz witzig. Ich lese mal einen Satz vor. Für Frust im Juniorenbereich sorgte auch die Tatsache, dass Trainer zwischenzeitlich keine Spieler an- und abmelden konnten. Der Grund? Nach SZ-Informationen war das Verbandsportal für Türkücü gesperrt. Das geschieht, wenn Gebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden. Wie viel ist das im Jahr? Ein Zehner? Das ist doch nicht viel, oder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, vielleicht wird es ein bisschen mehr sein. Aber schon so viel, als dass ein Verein das als Priorität echt weit oben haben sollte, das mal eben zu bezahlen. Die haben ja dann auch noch eine Idee gehabt, wie sie zu Geld kommen. Und haben dann Anfang vergangener Woche einfach mal den Mitgliedsbeitrag erhoben.
Das ist ja erstmal grundsätzlich okay, oder wenn man so Fan von einem Verein ist.
Also was schätzt du, was ist so ein solider Mitgliedsbeitragssumme bei Toguchi München, wenn du da Mitglied bist, so, pro Jahr?
Ich habe keine Ahnung, 100 Euro fände ich schon viel.
100 Euro finde ich auch viel, also ich glaube, ich bin ja tatsächlich Mitglied in 3 Vereinen.
Wo bist du denn Mitglied?
Bei welchem Verein? Ich bin selbstverständlich bei Borussia Dortmund, beim SV Lippstadt und tatsächlich auch bin ich internationales Mitglied von Austria Salzburg.
Ach, hast du es doch durchgezogen?
Ja, das war...
Wir wurden ja geärgert so ein bisschen, ne?
Ich wollte sagen, irgendwann musste ich mal... Wir haben ich glaube, bei der Auslosung gegen RB... kam dann, dass wir relativ zügig beim Verein angefragt haben, Jungs, wie sieht aus, RB würden wir auch vorbeikommen, habt ihr da noch ein Ticket über? Und dann kam so als Antwort, ist ja erstmal nur für Mitglieder, klar, ne? Und ich wollte einfach dann sagen zu können, ja, bin ich ja. Hat, glaube ich, es ist nicht teuer gewesen, ich glaube 30 oder 35 Euro im Jahr oder irgendwie sowas. Okay. Ich dachte, ja, mache ich doch, kein Problem. Ist glaube ich, ein Verein, wo mein Geld nicht an falscher Stelle verbrannt wird. Ja, also
ja, gut, absolut,
wieder guter Geldanlagetipp hier heute, ne?
Ja, ja, ach klar, bei Salzburg, da kann man das Geld lassen.
So, und dementsprechend...
Kriegst du da auch was? Einen Schal, einen Pin oder so?
Ich wurde tatsächlich diese Woche zur Mitgliederversammlung eingeladen.
Sollen wir hin? Das kann man berichten.
Ich glaube jetzt am Sonntag ist Mitgliederversammlung. Ich bin eingeladen. Ich kann aber auch meinen Stimmzettel an ein anderes Mitglied weiterreichen. Also falls hier ein Austria-Salzburg-Mitglied zuhört, was gerne noch ein doppeltes Stimmrecht hätte, schreibt mich mal an, dann schicke ich euch ein doppeltes Stimmrecht für was auch immer da passiert und abgestimmt wird.
So, 30 Euro bei Salzburg?
Also 30 Euro, ja.
Und die anderen beiden?
Ich glaube, am teuersten ist beim SV Lippstadt, da ist es, ich glaube, an die 100, also irgendwie 90, 95 Euro. Das wird, glaube ich, halbjährlich. Boah, ich bin mir gar nicht sicher. In Dortmund ist es günstiger. In Dortmund ist es 62 Euro im Jahr oder irgendwie sowas. Irgendwie so.
Also bist du bei den 3 Mitgliedschaften, kommst du günstiger bei weg, als bei Türkgücü Mitglied zu sein, ne?
Das ist, boah, wenn man mal zusammenrechnen würde, es ist fast so, dass die 3 Mitgliedschaften zusammen so viel kosten wie eine Türkgücü Mitgliedschaft bis jetzt. Aber jetzt wird ja bei Toguchi nochmal angehoben. Von bis dato 180 Euro im Jahr wird jetzt auf 360 Euro Jahresbeitrag angehoben. Also, das finde ich eine solide Summe.
Ja, 360 ist nicht verkehrt. Dann habe ich auch gelesen, danach wurde das dann doch mal angepasst auf 240, was immer noch eine krasse Anhebung ist, meiner Meinung nach.
Das Geile war, weil die mussten zurückrudern, weil ja auch quasi diese Briefe kamen mit, übrigens der Beitrag wird angehoben und in 2 Wochen wird abgebucht. Ja. Das ist ja auch geil, weißt du? Die haben einfach diesen Beitrag 2 Wochen bevor abgebucht wird angehoben und innerhalb dieser 2 Wochen sind da wohl einige Leute angekommen, gesagt haben, jo, gekündigt. Weißt du, was die nicht bekommen haben? Eine Bestätigung.
Trotzdem noch nicht geklärt, warum du ein Trikot hast von denen, ne?
Ach ja, stimmt. So ganz sicher bin ich mir auch nicht. Einer unserer lieben Hörer hat irgendwie mal ein Paket gehabt mit allen Trikots der Erst-, Zweit- und Drittligisten oder so. War Türkgücü mal in der zweiten Liga?
Dritte Liga.
Ja. Irgendwie der aller DFL-Teams oder irgendwie sowas, DFB-Teams. Auf jeden Fall war dann quasi auch ein Türkgücü München-Trikot dabei. Und er hat all die Trikots so an seine Freunde vergeben oder irgendwo, wo er wen kannte, der ein Trikot haben wollte. Nur für Türkgücü gab es keinen, der das haben wollte. Und dann ist das hier im Dwitz-Postfach gelandet. Und ich freue mich seitdem über ein Türkgücü München-Trikot mit, wie heißt der Spieler hinten drauf? Sararea?
Keine Ahnung, ja,
kann sein. Ich glaube, Nummer 10 Sararea habe ich. Habe ich gelegentlich auch an.
Ich wollte gerade sagen, in den Sommermonaten kommt es vor, dass Dwitz noch im Türkgücü-Trikot aufgenommen wird. Das ist kein seltener Zustand. Sollen wir in unsere Spielberichte gehen, Tim?
Sehr gerne.
Ich war in Portugal. Soll ich erstmal nach Portugal
gehen? Dann mach du mal. Du hast mir im Vorfeld erzählt, du guckst dir das Kopenhagener Stadtderby an. FC Kor gegen Brøndby. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
Nee, ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich war schon.
Und zwischenzeitlich gab es noch einen anderen Zwischenstand, dann wolltest du lieber Salt Lake City gucken.
Genau, ich wollte eigentlich Brøndby gegen Salt Lake City gucken, aber ich komme da gleich zu. Der Atlantic Cup, Tim, ist ab sofort mein absoluter Lieblingspokalwettbewerb. Gibt nichts Besseres. Es gibt einfach nichts Besseres im Algarve-Stadion in Faro. Aber.
Da werden übrigens viele komische. Da ist auch der Algarve-Cup, ne? Da, wo immer Frauen
spielen, ja, genau,
ohne
genau.
Dass wer zuguckt.
Da findet auch eine Rallye statt in diesem Stadion. Also, das ist wirklich absolut großartig. Erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Ich war nämlich kurz mal. Ein paar Tage an der Algarve in Portugal, das war mehr so ein Familienurlaub. Hast du das schon mal erlebt, Tim? Du kommst an und musst dich um nichts kümmern. Du wirst abgeholt, dein Mietwagen ist schon fertig und...
Motor läuft schon
alles. Ja, der ist schon fertig, der wurde schon abgeholt.
Also, hast du etwa pauschal gebucht?
Nein, ich war so, das war so familienmäßig, so, aber es ist schon so familienclan-mäßig. Also das waren schon zweistellig und ein paar waren schon eher da, ein paar kommen immer wieder nach. Das hat so, glaube ich, schon so Remo-Clan-Vibes gehabt. Kennst du das, wenn...
Der Schlü-Clan im Portugal aktiv.
Kennst du das beim Remo-Clan? Die kommen immer aus einem Gericht raus, logisch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe nur Remo-Clan, habe das volles Bild im Kopf. Der Remo-Clan kommt aus dem Gericht und dann tun sich da immer so richtige so Unterschiede auf. Dann ist immer der Spiegel-TV-Reporter, der rennt dann hinter diesem Remo her. Herr Remo. Und dann fragt, die Anzeichen verhärten sich ja, dass der Tatbestand der halt dein Maul, du Hurensohn, weißt du? Das ist immer so geil. Also so ungefähr war es auch bei uns im Urlaub. Und was haben wir gemacht? Wir waren einfach nur ein bisschen da an der Küste und es ist einfach
Wellen geil. Gucken, da sind doch auch diese krassen 20 Meter hohen
Surferwellen. Ja, das ist Nazaré, da waren wir nicht. Aber da will ich mal unbedingt hin.
Ja, ich auch.
Aber die Wellen generell an diesen Felsküsten sind absolut krass. Also richtig, richtig gute Wellen, wer da Bock auf Wellen hat. Aber es gibt so einen krassen Sog, komisches Thema jetzt. Es gibt so einen krassen Sog ins Meer rein. Und wer da nicht schwimmt, selbst wer gut schwimmen kann, kriegt da Angst.
Ja.
Also mach da nicht mit.
Geht also, nicht wie gesagt, wenn ich den Boden nicht mehr sehe, dann schwimme ich nicht. Also das ist nicht so ganz meins. Von daher, ich gucke die Wellen auch lieber vom Festland aus.
Und kennst du das Gefühl, weil man muss ja eigentlich, du bist am Flughafen und die Scheiße geht los. Du musst alles erst geplant haben, du musst warten, du musst einen Mietwagen suchen, du musst das Hotel suchen, weißt du? Yeah. Dieser Stress, den man hat. Der erste Tag sofort abgeholt, Essen stand auf dem Tisch, perfekt. Also das war richtig so Urlaubsfeeling.
Yeah.
Kennst du Urlaubsfeeling?
Ja, also ich finde, mich stresst das nicht zu organisieren, ehrlich gesagt. Also klar ist das schon noch eine körperliche Belastung, aber wenn man dann alles geregelt hat und sich dann irgendwo auf dem Balkon, auf der Liege in der Sonne fläzt, dann habe ich auch Urlaubsfeeling, also auch wenn man sich vorher gekümmert hat.
Ja, ich kümmere mich ja auch oft dann irgendwie um alles, mache das ja auch Spaß, aber es war auch mal ein schönes Gefühl, mal nichts machen zu müssen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich war einmal beim Aldi, habe eingekauft und habe den halben Einkauf an die Penner da abgetreten, die da vor dem Aldi saßen.
Deutsche?
Nee, wir hatten es ja mal, ich glaube, im Trainingslager in Marbella. Ja, da saß mal deutsche Penner, das war ja so witzig.
Wie gesagt, sie sind wie die Zugvögel im Sommer. Genau. Im Sommer sind sie immer für 4 Monate in Spanien, einfach weil es da wärmer ist zum Betteln.
Das ist doch geil, wenn du so 4 Penner im Flieger hast. Schönes Bild. Ja, die haben erzählt, die machen sich immer vom Flaschenpfand, finanzieren sie sich einen Flug.
Ich meine, also wenn du hast ja als Penner recht viel Zeit. Wenn du so ganze 2 Monate Zeit hast, dir zu überlegen, wann du genau fliegst, also ein Penner ist ja jetzt auch nicht ohne jede Mittel. Also der wird ja auch noch irgendwie seine 9,99 Euro für den Ryanair-Flug zusammenkriegen.
Ja, und der kriegt ja Zinsen aus der RWO-Anleihe noch.
Wobei so ein Penner, der kann auch nicht mit Handgepäck fliegen. Der hat richtig viel mitzunehmen.
Ja, den Einkaufswagen.
Stimmt. Oh, kacke, ja, dann wird so ein Ryanair-Flug doch teuer, wenn er dann noch seine Sondergüter mitschleppen muss.
Ey. Einkaufswagen.
Einkaufswagen mit dem Euro-Pfand auch noch, ey.
Ja, stimmt. Ey. Wie ist so dein Umgang so mit Obdachlosen? Die haben mal gefragt, ob ich Geld habe.
Oh, und da muss ich auch noch was erzählen, was mir diese Woche passiert ist.
Ich sage eben kurz zu Ende. Die haben gefragt, ob ich Geld habe, und ich habe denen halt was zu essen gegeben von meinen Einkäufen. Ja. Weil ich denke mir immer, ey, komm, die haben nichts, ich bin menschlich, ich habe mir für ein paar Euro Bananen gekauft, dann können die halt fressen.
Ja,
so,
ja.
Weil, oder wie ist so dein Umgang?
Ja, ich denke mir jedes Mal, das müsste ich machen, mach's aber nie.
Ja, krass.
Also ich, es ist auch selten so, dass ich quasi, also ich sehe irgendwie wenig Penner vor einem Supermarkt. Das ist so ein Szenario, das kenne ich nicht. Die sitzen bei uns in der Stadt rum, aber nicht vom Markt. Das heißt, wenn ich die vom Markt sehe oder so, oder auch von einem Bäcker, dann habe ich mir schon gedacht, ja komm, dem so ein trockenes Brötchen eben noch kaufen. Boah, hier.
Da habe ich auch, jetzt überschneiden sich die Geschichten hier. Ich war mal beim Bäcker in Dortmund, da war ein Penner, der hatte so seine Hand offen mit so Kleingeld und hat gesagt, kriege ich dir für ein Brötchen? Und das waren irgendwie 24 Cent. Und die Bäckersfrau ist richtig unfreundlich, die kosten 26 Cent, sehen Sie doch, ne? Und dann stand er da so richtig traurig und hat dann sein Geld in der Hand gehabt und hat dann gesucht, ob es noch irgendwas gibt, was billiger ist, also was für 24 Cent kriegt. Und ich hasse solche Situationen und ich stand auch beim Bäcker, ich wollte was ganz anderes haben. Ich habe gesagt, 10 Brötchen bitte, und habe denen die 10 Brötchen gegeben, um einfach zu zeigen, dass man so nicht mit Menschen umgeht.
Vor allem, wenn du 10 Brötchen kaufst, dann kostet das einzeln ja auch wieder weniger als 26
Cent. Ja, eben,
das hätte ich jetzt 20 Cent nur einfordern können.
Aber ich gebe halt nie so Geld. Das sehe ich nicht.
Nee, Geld gebe ich auch ganz gar nicht. Und da ist mir jetzt gerade eine Geschichte eingefallen. Diese Woche war es so, dass ich auf der A44 unterwegs war und ich musste quasi zweimal tanken, zweimal runterfahren, weil ich hatte wirklich gar keinen Sprit mehr im Tank und musste dann in Geseke schon vor Lippstadt quasi einmal runterfahren. Und dann ist mir da aufgefallen, dass ich beim Tanken runtergefahren bin und an der Abfahrt stand ein rumänisches Auto mit dem Typen, der quasi die Autos dran gewunken hat. Ich hab mir gedacht, was will er denn hier? Aber ich war ja an der Abfahrt, also er war an der Auffahrt, das heißt, war erstmal gegenüberliegend. Und dann bin ich in Geseke tanken gefahren, bin wieder draufgefahren, hab mir erstmal nichts dabei gedacht und musste dann die nächste Abfahrt aber wieder runter. Und das Auto war dann aber in Geseke weg und ich bin dann wieder die nächste Abfahrt runtergefahren und dann stand er da wieder und hat wieder Autos runtergewunken. Und aus irgendeinem Grund, ich ärgere mich da jetzt drüber, ich habe nicht angehalten, weil ich hätte das gehören wollen. Und das war doch safe jemand, der diese Fake-Goldverkauf-Dinger eben machen will, oder?
Goldverkauf?
Ja, diese Geschichte, du ja klar, du bist an der Autobahn und hast irgendwie angehalten und sagst, ja, ich habe keinen Sprit mehr, habe keine EC-Karte, kein Geld dabei, aber ich habe hier den Ehering von meiner Frau, der ist vergoldet, der ist 3000 Euro wert. Hier, ich verkaufe dir für 200 Euro, weil ich muss jetzt dringend tanken, ich muss zu meiner Familie. Irgendwie sowas. Und dann denkst du dir, guckst das Ding an und wenn du gerade irgendwie Bargeld hast, dann sagst du, ja okay, komm, hier hast du 200 Euro, ich verschachere den nachher beim Pfandleihhaus für einen Tau, hier habe ich einen guten Gewinn gemacht und er hat seinen Sprit. Also quasi aus dieser Idee heraus spricht man dann quasi Leute an der Straße an, um schnell Bargeld zu bekommen.
Die Rumänen haben auch immer Geschichten drauf.
Ne? Ja, das ist dann...
Das ist mein Hund Spike, er hat nur ein Bein.
Also. Das kommt dann immer hin. Und der Ring ist dann natürlich irgendwie aus Plastik mit ein bisschen Kaugummi-Gold foliert oder irgendwie sowas. Aber die sind dann natürlich schon über alle Berge. Als ich dieses Auto gesehen habe, zugemessen, meine Vorurteile haben direkt gegriffen, als ich das rumänische Kennzeichen gesehen habe, ich so, ey, genau das macht der gerade. Und der, also wieso sonst sollst du an zwei Abfahrten hintereinander am Abstand von 10 Minuten da jeweils stehen, weißt du?
Ja, weil klar.
Ich bin ja auch wahrscheinlich der einzige Mensch gewesen, der an beiden Abfahrten runter ist. Das ist ja, wann fährst du mal zwei Abfahrten hintereinander runter? Ist ja total relativ selten. Ne?
Ja, ja.
Von daher, ja, wer den Trick noch nicht kannte, ich bin mir sicher, also ich habe gar nicht gecheckt, ob es wirklich der Trick war. Vielleicht hatte der wirklich zufällig zwei verschiedene Probleme, aber ich glaube nicht.
Wir hatten es nur einmal in Rumänien selbst, wo uns einer am Auto an der Ampel Klamotten verkaufen wollte und der Fahrer hat gesagt, is it fake? Und dann sagt er, no, it's real, it's
Gucci, original. It's Gucci.
Und der Fahrer sagt einfach nur, sorry, I just buy fakes. Und hat das Fenster wieder hochgemacht. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber trotzdem witzige Geschichte.
Großartig.
Ja, in dieser Region an der Algarve gibt es nicht nur wunderschöne Steilklippen, Felsstrände, wunderschönes Wetter, da gibt es noch was viel Besseres und zwar den Atlantic Cup, Tim. Und da nehmen viele vorwiegend skandinavische Teams Teil, die gerade in der Winterpause stecken und sich dort auf die anstehende Rückrunde vorbereiten, weil Klima ist gut, die haben infrastrukturell da einige Sportplätze rund um Faro und diese ganze Ecke und da ist es quasi schon zur Tradition geworden, dass da dieser Atlantic Cup stattfindet im Stadion von Faro, im Estadio Algarve, was passend zur EM 2004 fertig gebaut wurde. Kennst du ja bestimmt
diese Estadio Algarve ist so ein bisschen
dieser Wellenform.
Ja, ja, das ist das Stadion in Europa, was eigentlich auch zur WM in Brasilien hätte gebaut werden können, ne?
Absolut.
Was so eigentlich eigentlich überhaupt nicht in die Landschaft passt und was auch im Nachhinein überhaupt nicht mehr genutzt wird.
Absolut, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Da fanden dann 3 Spiele statt für 120 Millionen Euro Baukosten und danach so gut wie gar nichts mehr, beziehungsweise nichts, was sich wirtschaftlich irgendwie tragen würde. Und ähnlich ist es beim Atlantic Cup, Tim. Ich habe das Gefühl, die wollten das größer aufziehen. Ich habe jetzt mal geguckt, wie teuer sind da Tickets, weil wenn jetzt so Tickets 20 Euro gekostet hätten, hätte ich mal geguckt, wie kommt man denn da günstiger rein, ne? Hab nichts zu Tickets gefunden, dachte mir, ja gut, irgendwie wird es schon passen. Hab dann geguckt, Kopenhagen hat abends gespielt gegen Elfsborg, das passte mir am besten in den Plan. Kopenhagen hat nichts geschrieben zu Tickets, Elfsborg auch nicht. Da dachte ich mir, komm, wird schon irgendwie einen Eingang geben, irgendwie komme ich da schon günstig rein. Und das Stadion hat, glaube ich, 3500 Parkplätze. Die waren alle abgeschlossen. Man konnte nämlich direkt davor parken am Bürgersteig. Das ist auch schon ein gutes Zeichen. Da dachte ich mir, okay, ist das vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Nee, interessiert einfach nur keinen. Es interessiert keine Sau, dass dieser Atlantic Cup stattfindet. Obwohl es gibt einen Stadionsprecher, der das richtig professionell macht. Es gibt eigene Jingles. Der Atlantic Cup. Das ist so großartig. Und extra produzierte Jingle, es gab ein offizielles Schiedsrichterteam, es wurden unfassbar viele Beleuchtungen angemacht im Stadion, es gab irgendeine Show, es sah fantastisch aus, es waren aber nur 50 Leute da.
50?
Ich hab geschrieben 80, ich habe nochmal drüber geguckt, das waren keine 80, das waren 50. Es gab einen Eingang, da konnte man sich durchquetschen, es gab keinen Eintritt, es gab nichts
zu fressen. Und das obwohl quasi da ein Champions League Achtelfinalist gespielt hat, ne?
Ja, und das ist der nächste Punkt, den ich sagen will, FC Kopenhagen ist der attraktivste Verein, der da mitspielt. Mhm. Und da finden halt auch Spiele wie Silkeborg gegen Klaksvik statt. Oder Salt Lake City hat gegen Brøndby gespielt am nächsten Tag. Es war auch Kopenhagen Derby um 11 Uhr. Ich sag, da waren maximal 15 Leute. Ja, und die abends, das hat am Sonntagabend stattgefunden, da werden ja auch noch Spieler von anderen Vereinen gewesen sein, die gesagt haben, ey komm, wir gucken mal, was Kopenhagen macht oder so, weißt du?
Auch nicht.
Oder so ein Portugiese wird da gewesen sein und nicht wusste, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Aber zu so einem Mittagsspiel, da kommt
aber
doch kein
Schwein. Aber auch krass, dass da überhaupt keine, ich meine, Kopenhagen und Brøndby sind ja durchaus aus dem finanziell potenten Dänemark bereit, auch mal dahin zu fahren.
Da war keine.
Haben wir überhaupt keine Trainingslagerkultur dann scheinbar,
Nein,
ne?
Da war kein
Echt
Mensch.
Krass, ey.
Da waren so wenig Menschen und ich dachte mir, es ist so teuer, das Ganze zu betreiben, jetzt hier, was ihr macht, über mehrere Wochen lang. Und dieser Algarve Cup von den Frauen findet da auch statt. Kommt auch keine Sau. Irgendwelche Konzerte finden statt, die werden wahrscheinlich besser besucht sein. Ich habe gelesen, eine Rallye findet auch statt in dem Stadion, wo Jutta Kleinschmidt wahrscheinlich dann mitfährt, keine Ahnung. Also das war ein Schuss in den Ofen, was nicht. Das Stadion ist ja so, ist ein
Ground. Muss gemacht werden und da ist jetzt auch nicht so, als ob du irgendwie groß besser machen kannst. Wer spielt da gerade drin? Irgendein Zweitligist oder so?
Ja, ich glaube, ein Zweitligist spielt da ab und zu mal drin. SC Farense aus Faro, erste Liga.
Ich habe an dem Ground ja mal einen riesen Fail gehabt, ne?
Warst schon da?
Ich war ja schon da und dann war aber das Spiel da nicht. Aha. Ich glaube, Farense war das damals, den Zweitligisten damals machen wollen. Bin da auch, ich war in Portugal auch im Urlaub, bin da mit dem Nahverkehr hin und habe dann quasi vor einem nicht bespielten Ground gestanden und der nächste Bus fuhr irgendwie dann 3 Stunden später erst wieder zurück.
Oh Gott, oh Gott.
Das war also ein richtig einen Urlaubstag komplett in den Sand gesetzt damals. Das war nicht so geil.
Ja, und ich fand es halt irgendwann witzig, da, ich dachte mir, wie soll ich denn jetzt hier 10 Fotos machen von irgendwas? Und dann habe ich alles Mögliche abgelichtet, was da stattfindet. Hat auch mehr Likes bekommen als dein Belgien-Beitrag,
Ich wollte, schön, dass du es dir selbst gelobt hast. Ich muss auch zugeben, das Lob hätte ich dir jetzt auch gemacht. Du hast es geschafft, bei diesem überhaupt nichts, bei diesem Nullwert-Spiel mehr Likes zu generieren, als ich mit einem Spiel mit 2 Fans sehen.
Wo kamen euch deine krassen Fotos her? Hast du eine Kamera mit?
Eine Kamera mit Kamera, ja. Okay. Ja, ich hab mir gedacht, also ich war in Molenbeek am Samstag, ist der letzte Ground
gewesen. Da hätte ich schon nicht eine Kamera mitgenommen, aber gut, das ist die andere Sache.
Ist der letzte Ground gewesen, der mir in der belgischen ersten Liga gefehlt hat.
Oh, Glückwunsch.
Dementsprechend habe ich gesehen, okay, gegen Stand natürlich, das ist ja ganz gut. Ich wusste natürlich, dass dieses Stadion in Molenbeek, das Edmond Mortens Stadion, ist nicht besonders praktisch als Groundhopper, denn es gibt klassisch nur 2 Tribünen.
Oh,
ja, weißt du, du hast die Heimtribüne, das sind auch die beiden Längsseiten quasi, ne? Also gegen gerade Haupttribüne und Gäste ist quasi gegenüber von der Heimkurve, dementsprechend um beide zu sehen, habe ich mir gedacht, ich muss es irgendwie in den Innenraum schaffen und habe mir dann einfach mal eine fette Kamera mitgenommen, habe mir die umgeschnallt. Ich hatte auch keine Presseakkreditierung, gar nichts, sondern bin einfach mit der Kamera überall durchgegangen. Weil
hast du das Riesending mitgenommen?
Ja, klar. Riesenkamera mitgenommen, Riesenobjektiv. Mir gedacht, so sehe ich aus, wie jemand, der in den Innenraum gehört und bin einfach überall an Freunden und Feinden vorbeigelaufen und mich hat keiner angesprochen. Einer sagte kurz, eigentlich bräuchte ich aber ein Leibchen. Ich sagte, okay. Und dann habe ich mich einfach da in den Innenraum hinter das Tor gestellt und von da aus einen guten Blick gehabt. Hat sich jetzt nicht übertrieben gelohnt, muss ich zugeben. zugeben, also klar, in Belgien ein Spiel zu gucken mit zwei Fanszenen ist ganz schön, macht Spaß, aber
Stadion ist top, oder?
Stadion ist absolut top, ich würde sagen, abgesehen von diesem von dieser Groundhopper-problematischen Ausrichtung, die auch gar nicht nötig gewesen wäre, denn auf der Seite, wo ich dann stand, ist auch eine kleine Stehplatztribüne mit so ein paar kultigen, angemalten Wellenbrechern, wo auf jeden Fall noch ein paar tausend Leute reingepasst hätten. Da haben sie so ein paar Rollstuhlfahrer hingesetzt, aber eigentlich hätten sie diese Tribüne auch aufmachen können, das wäre generell, glaube ich, ja, ein ganz, ganz guter Spot gewesen, um da das Spiel dann zu gucken. Ist wahrscheinlich ja, geschlossen, weil damit hast du eine gewisse Nähe zum Gästeblock und die stehen natürlich im Oberrang da mit einer guten Wurfhöhe. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Ja, Molenbeek spielt um Abstieg. Trotzdem, das Stadion war offiziell ausverkauft. Im Vorfeld war dann sold out an den Tageskassen. Sah jetzt nicht so mega sold aus auf der Tribüne, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass die keine Tageskassen mehr öffnen wollten und dann einfach dicht gemacht haben. Dieser Heimblock da ganz am Ende von der Haupttribüne, rappelvoll. Sah natürlich echt geil aus. Hat ein bisschen was Englisches gehabt, weißt du,
Belgien da generell.
Genau, nicht diese Ultra-Durch-Support-Kultur, sondern einfach sehr spielabhängig. Das war dann ganz kultig, weil das Spiel auch aufregend war und 2-2 geendet ist und dementsprechend hat es viele Höhen und Tiefen gehabt.
Ich finde aber, das passt doch gut zu Belgien irgendwie.
Ja, das passt doch absolut. Im
Stadion stattfindet. Das wäre ganz komisch, wenn die irgendwie so, keine Ahnung, so Lalalali-Lieder die ganze Zeit singen oder so.
Ja gut, andererseits hast du dann natürlich auf der Gegenseite Standard Lüttich gehabt, die da schon eher in diese Ecke gehen. Ja. Ne? Das war jetzt auch kein Auftritt, der mir lange in Erinnerung bleiben wird, aber für Belgien halt wirklich okay und Lüttich singt ja auch so ein paar Sachen, die auch anders sind als was jetzt so ein, sagen wir mal so dieser Prototyp englischer Fußballfan singen würde. In Lüttich ist mir aber auch ein anderes Thema nochmal aufgefallen, denn jetzt einen Tag nach dem Spiel haben die auch nochmal eine Pressemitteilung veröffentlicht, also das Ultras Inferno, dann Public Hysterik und Hellside und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch eine vierte Gruppe, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe.
Die unsere Fotos auch angefragt haben, ne?
Ultras Inferno.
Ja, ja, ja.
Das ist auch ganz geil, ne? Die haben scheinbar keinen Gruppenfotograf, der irgendwo im Innenraum ist, sondern haben dann auch quasi gesehen, dass wir was hochgeladen haben und dann direkt mal angefragt, ja Jungs, habt ihr die Fotos für uns hier oder was? Haben wir natürlich gemacht. Das fand ich ganz interessant, weil die haben nämlich eine Stellungnahme rausgehauen. Da ging es um ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal behandelt haben, nämlich um 77 Partners.
777.
777. Heißt es 777? Ich sag immer 777.
Nein, ich sag 777.
777 ist auch. Ich muss auch immer bei den Siebenen durchzählen, ob ich schon bei der vierten Sieben bin, weißt du? Ich versehe nicht 777.
Das klingt auch so wie Glücksspiel, dass die Siebenen
absolut.
In einer Reihe sind. Ne?
Ja,
und der absolut. Typ sieht auch aus wie Glücksspiel.
Ne? Ja, man, immer mit Anzug und Mütze, ne?
Ja, ja, genau.
Josh Walker?
Josh Walker?
Ja, irgendwie so oder so ja. Ähnlich. Ist mir ein bisschen aufgefallen, dass das ein Thema war bei Lüttich, auch wenn ich jetzt die Stellungnahme von Lüttich selber so ein bisschen ja...
Also vom Ultra-Inferno? Oder wer?
Ja, genau. Ja, das war eine gemeinschaftliche Stellungnahme quasi von den größeren Gruppen, wo quasi so ein bisschen dieser, also 777 oder 777 ist seit ich glaube fast 2 Jahren bei Standard Lüttich drin und der Kritikpunkt, das ist so ein bisschen das Modell, was ich auch in Uerdingen immer kritisiert habe, erstmal machen lassen und wenn es dann nicht funktioniert, dann meckern und genau das so sehe ich das da gerade in Lüttich nämlich auch, denn die sind da seit fast 2 Jahren drin und jetzt merkt Lüttich quasi, dass die in diesem ganzen Konstrukt an Vereinen, was 777 sich da angeeignet hat, also da gehören ja auch
Hertha.
Ja genau, Hertha, klar, Hertha wissen wir ja schon seit einiger Zeit. Ich glaube, FC Everton ist da jetzt auch mit im Gespräch. Ich glaube, Sampdoria gehört dazu.
Ah ja, stimmt.
Botafogo, Vasco da Gama, also schon so ein paar Namen.
Netzwerk
haben die. Genau, die haben das auch klassisches Netzwerk, was ja mittlerweile überall der Fall ist. Und Standard Lüttich merkt jetzt gerade, dass die da nicht so das höchste Tier im Käfig sind und dass der Verein teilweise dazu ausgenutzt wird, um Spieler auszubilden. Dass sie quasi so Leihspieler bekommen, die es wieder abgeben müssen und dass der Verein auch jetzt nicht irgendwie mit Finanzzuschüssen beglückt wird, sondern mehr oder weniger 777 nur so gerade eben auffängt, dass sie nicht pleite sind. Sondern
Zwischenstation.
Genau, also die tun da nichts für, dass Lüttich jetzt wieder in Belgien oben mitspielt, sondern Lüttich spielt tatsächlich dieses Jahr unten im Abstieg eine Rolle. Die Fanszene hat jetzt gerade sogar ein bisschen Angst, dass der Verein sogar da jetzt vor die Hunde geht, wo ich mir auch denke, ja, berechtigte Kritik, aber ein bisschen spät, weil ne, diese Holding-Groups, die da meistens hinterstecken, sind ja oftmals nicht im Sinne der Vereine, denn die haben natürlich eigene Interessen. Und gerade im Falle der 77 Partners ist mir jetzt in dieser Woche nochmal sind mir ein paar Artikel in den Feed gespült worden, wo ich dachte, ja, das ist schon echt interessant. Also zum einen, da habe ich jetzt keine näheren Infos zu, aber einfach schon die Meldung, dass 77 Partners verklagt wird, weil ich glaube an die 30 Millionen Euro an Flugzeugleasinggebühren noch offen sind, fand ich schon eine sehr geile Meldung. Und ein anderes Portal hat sich damit beschäftigt, was denn 777 Partners eigentlich überhaupt ist, beziehungsweise wie es zu den Finanzen kommt. Und da ist mir eine Geschichte aus in den USA aufgefallen, wo es einem um eine Tochterfirma von 777 geht, nämlich die sogenannte Sutton Park Capital. Und die Sutton Park Capital ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, sogenannte Structured Settlements Leuten abzukaufen. Es geht also darum, um Leute, die quasi Versicherungssummen bekommen. Ein konkreter Fall ist von einer 13-Jährigen, die im Jahr 2005 einen Unfall hatte und mit einem LKW oder einem Auto saß mit ihren Eltern irgendwie so, und ein LKW hat die gecrashed, und dieses Mädchen ist seitdem geistig behindert oder sagen wir geistig beeinträchtigt und auf einem Auge blind.
Die Story wird gut, ich höre es
schon. Und die hat quasi von der Versicherung, dieser LKW-Firma da, eine Versicherungssumme von 1 Million US-Dollar zugeschrieben bekommen, die sie in monatlichen Summen von um die 3.000 Euro zugeschrieben bekommt.
Ja.
Und diese Firma Sutton Park Capital geht auf solche Leute zu, die solche Versicherungssummen zugeschrieben bekommen, und kauft denen das quasi ab. Und im Falle von dieser Lindsay Noel heißt...
Damit die auf einen Schlag mehr haben, oder wie?
Genau.
Ah, okay,
Diese Lindsay Noel, geschrieben stand hier, aufgrund ihres Schmerzmittelkonsums ist sie nach und nach in die Drogenabhängigkeit geraten. Und die hat dann irgendwann als Drogenabhängige ein Angebot bekommen, ihren Restkredit, den sie noch bekommen sollte, von 800.000 US-Dollar dieser Firma zu verkaufen für eine Sofortsumme von 180.000 Dollar. Und hat das gemacht.
Ah,
und das ist...
Was ja auch aus ihrer Sicht wiederum verständlich ist.
Weil klar, du hast auf einen Schlag 180.000 Dollar, damit kannst du schnell...
Wenn
du
abhängig
bist. Ist besser als 3.000 Euro im Monat zu haben, weißt du? So, und diese Sutton Park Capital, die das quasi macht, das ist das Geschäftsprinzip von denen, das ist die Methode, Geld zu verdienen. Und diese Sutton Park Capital ist eine Tochtergesellschaft der 77 Partners, und Mitbegründer war eben besagter Josh Wonders,
der
jetzt bei Hertha was ist der? Aufsichtsratmitglied, glaube ich, ist er, ne?
Oh, ja. Ja, dann mal ha ho he.
Also das ist echt eine Geschichte, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht, ob da so bei der Prüfung dieses Betriebs alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Also die Familie von den Noels hat da mittlerweile auch Klage gegen die Firma eingereicht und versucht, das Geld zurückzubekommen. Aber in erster Instanz wurde das jetzt abgelehnt, weil das ein gesetzeskonformes Geschäft gewesen sein soll. Ist natürlich, gegebenenfalls ist es gesetzlich okay. Moralisch ist das natürlich allerhöchstens fragwürdig.
Spätestens jetzt würde ich Ingo Lenzen einschalten.
Ja, ja, ja.
Jetzt also muss Ingo Lenzen ran.
Das mal eben noch zu dieser Geschichte von 77 Partners oder 777 Partners, die da bei Hertha jetzt auch im Gange sind.
Solche Geschichten findet man vermutlich, wenn man ein bisschen gräbt, bei all solchen Gesellschaften. Das ist ja genauso wie diese CVC, die da jetzt in die Bundesliga einsteigen wollen. Diese ganzen Saudi-Arabien-Geschichten. Überall wirst du solche Geschichten halt finden.
Ja, ja, ja.
Und das zeigt auch, das ist ja auch eine Geschichte, die so zeigt, wie dieses Modell, dieses, wie nennt man das, dieses Netzwerkmodell, es geht einfach nur darum, dass die Kohle verdienen.
Ja, ja,
keiner. Und genauso ist beim Investor auch, der jetzt in die Bundesliga mit einer Milliarde einsteigt.
Natürlich, will
einfach Geld verdienen um jeden Preis und fertig.
Investoren investieren nicht um den Betrieb selber voranzubringen, sondern um selber ihr Invest rauszuholen.
Ja, der steht auch geil in die Bundesliga, da habe ich auch Bock, mal Geld reinzustecken.
Ja, ja. Wäre geil, wenn die Bundesliga jetzt besser ist als die Premier League.
Ja, das wäre top.
Das ist mein Anliegen. Das ist hier nicht der Punkt. Das ist niemals der Punkt. Und genauso jeder Verein, der sich einen Investor anlacht, der muss auch immer wissen, der Investor ist auch nur dazu da, um das Geld wieder rauszuziehen irgendwann und bestenfalls in besserer Form. Also im Normalfall ist es für einen Verein ein Verlustgeschäft, denn mögliche Gewinnsteigerung kann man gegebenenfalls auch durch gute Leistung selber erbringen oder durch geschicktes Wirtschaften und durch eine Geldgeneralisierung oder eine Gelderschaffung, die quasi nicht diese Kehrseite hat.
Tim, du musst los, oder?
Ich muss los. Ich muss meinen Flieger kriegen. Wir machen jetzt ganz, ganz schnell den Deckel drauf.
Schöne Folge, hat Spaß gemacht.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch, war wieder eine schöne Folge. War eine finanzlastige Folge, von daher schöne Grüße an die Finanzpodcasts, die uns zugehört haben.
Und an die ganzen Penner, die uns hören.
Die viel mehr, für Finanzpodcasts und Penner war das hier heute. Also schöne Grüße, vielen Dank für alle, die uns Infos reingeknallt haben. Wir müssen jetzt etwas zügig einen Deckel drauf machen. Ich muss jetzt im Flieger steigen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns entweder am Freitag bei Aufruhr oder nächsten Witzwoch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.